Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass heute wieder ein Tag ist, an dem Gott uns persönlich verändern kann, will und auch, da bin ich sicher, verändern wird. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie Glaube am Montag aussieht. Wir gehen davon aus, dass Gott nicht ein Gott ist, der nur mit uns am Sonntag unterwegs sein will. Sonntags morgens von 10 bis 12 und den Rest hat Gott nichts mit unserem Leben zu tun. Sondern wir glauben, dass Gott immer bei uns ist, jeden Tag, und dass wir immer zu Gott kommen können, jeden Tag. Und deswegen beschäftigen wir uns mit Themen, die tatsächlich sehr alltäglich sind. Letztes Mal haben wir uns darüber Gedanken gemacht, was es bedeutet, gute Entscheidungen zu treffen. Und dort habe ich versucht herauszuarbeiten, dass es auf zwei Fragen ankommt. Was ehrt Gott und was dient meinem Nächsten? Denn Gott kommt es darauf an, was wir für Menschen werden können, wie er sich uns Menschen gedacht hat und wie wir in dieses Ebenbild Gottes hineinwachsen. Ihm geht es um unser Herz. Und heute um ein Thema, über das sich viele Menschen sehr viele Gedanken machen. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann werden wir feststellen, dass dieses Thema tatsächlich sehr, sehr häufig in der Bibel vorkommt. Mehr als wir es vielleicht denken. Es geht um das Geld. Es geht um Besitz. Und ich frage mich, warum ist Gott das so ein wichtiges Thema? Ich meine, Geld ist doch eigentlich nur ein Mittel, das ist doch eigentlich nichts als Papier, dem wir einen Wert zuschreiben, um damit Tauschgeschäfte einzugehen. Wir gehen in den Supermarkt und wir holen uns das, was wir zu essen brauchen und wir geben dafür halt so einen Schein aus der Hand. Also warum ist das so ein wichtiges Thema? Das ist doch eigentlich nichts Großartiges. Wenn wir genauer hinschauen, auch in unser Leben, dann merken wir, dass das nicht stimmt. So ist Geld in seinem Ursprung gedacht, aber so ist es doch eigentlich in Wirklichkeit nicht. Denn wenn wir darüber nachdenken, bestimmt Geld und bestimmt Besitz ein Stück weit unser Leben. Wenn wir in die Nachrichten schauen, dann wundert einen, dass diese Baseline, diese Grundlinie immer mitläuft. Es geht immer um Geld und es geht immer um Besitz, es geht immer um die Wirtschaft. Egal welches Thema wir anschauen in den Nachrichten, egal ob das die Frage ist, ob wir Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen, wie das mit dem Umweltschutz aussieht, wie das mit Familienförderung ist, egal um welches Thema es geht, es wird immer zuerst die Frage gestellt oder auch eine Absage erteilt, damit, was kostet das? Was kostet uns das? Was müssen wir von unserem Geld, von unserem Wohlstand, von unserem Besitz aufgeben, damit wir dieses Thema angehen können, ändern können? Und da haben die Parteien ganz unterschiedliche Antworten zu, die ich auch nicht bewerten will, aber es geht immer darum, um Geld, um unsere Wirtschaft. Jesus redet über das Geld, weil es eben nicht die Wahrheit ist, dass es einfach nur ein Tauschmittel ist. Vielmehr ist es etwas, was sogar zur Droge werden kann. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Psychologen haben herausgefunden, dass wenn man sich tolle Sachen kauft, tatsächlich ein chemischer Prozess im Gehirn losgeht, der Dopamin freisetzt, das Glückshormon. Also wenn ich Geld für etwas ausgebe, wenn ich mir Besitz aneigne, etwas mir kaufe, was ich gerne hätte, wo mein Herz nachstrebt, dann werde ich glücklich. Das Problem ist, nicht wirklich lang. Nur ein paar Momente. Und vielleicht kennt ihr das, dass ihr gedacht habt, boah, die Gitarre muss ich haben oder wenn ich mir das Auto kaufe oder wenn ich endlich ein eigenes Haus besitze, dann bin ich glücklich. Und so ist es auch. Ja, im ersten Moment macht einen das wirklich glücklich. Als ich mir meine erste richtig gute Gitarre gekauft habe, ich habe die erste Woche nichts anderes getan, als auf dieser Gitarre gespielt. Mich hat das glücklich gemacht. Im Moment steht sie im Keller unten in der Ecke. Und das seit über einem Jahr. Geld kann zur Droge werden und das Fiese daran ist, dass es manchmal ganz unscheinbar passiert. Biblisch gesprochen ist es so, dass Geld beides sein kann. Ein Diener, also dass man damit gut arbeiten kann, oder auch ein Götze. Ein falscher Gott, der alles verspricht, aber nichts hält. Und deswegen redet die Bibel darüber, weil es eigentlich darum geht, um die Frage, woran hängen wir unser Herz? Und wir erinnern uns, Gott möchte, dass wir erkennen, was wir für Menschen sein könnten, wie er uns gedacht hat, dem Schöpferwillen entsprechend. Und nicht nur das, sondern dass wir ein Leben in Fülle erhalten von ihm. Ein Leben in Fülle, das nicht abhängig ist von äußeren Dingen und auch nicht abhängig von Besitz oder Geld. Ich möchte euch einen jungen Mann vorstellen, der sich genau nämlich diese Frage gestellt hat. Ja, wie komme ich an das Leben in Fülle? Und wir können über ihn lesen in Matthäus 19, Vers 16. Und da geht es auch um Geld in dieser Geschichte. Ein junger Mann kommt auf Jesus zu und ich lese von Matthäus 19 die Verse 16 bis 26. Da kam ein junger Mann auf Jesus zu und fragte ihn: Lehrer, was muss ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete: Warum fragst du mich, was gut ist? Gut ist nur einer, Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Der junge Mann fragte: Welche Gebote denn? Da antwortete Jesus: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kleiner redaktioneller Einschub, wir erinnern uns an die 10 Gebote. Der Mann sagte zu Jesus: Das alles habe ich befolgt, was muss ich noch tun? Und jetzt redet Jesus über den Besitz. Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, dann geh los, verkaufe deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Amen, das sage ich euch. Ein reicher Mann hat es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Auch sage ich euch, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als die Jünger das hörten, waren sie völlig bestürzt und fragten: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Man könnte die Pointe in dieser Geschichte so setzen, dass Jesus uns alle auffordert, alles, was wir haben, zu verkaufen und den Armen zu geben. Und so wurde diese Geschichte in manchen Strömungen in der Kirchengeschichte auch verstanden. Da wurde von den Kanzeln gepredigt, wir sollen alles weggeben, was wir haben, nur so können wir ins Himmelreich kommen. Und einer der größten Fehler der Kirche, die wir gemacht haben als Kirche, ist genau dieses Prinzip: Kaufe dir deine Seligkeit. Man nannte das früher im Mittelalter Ablasshandel. Aber das ist in dieser Geschichte eigentlich nicht die Pointe. Die Pointe ist nicht, dass man nicht reich sein darf, sondern Jesus ist hier eigentlich etwas ganz anderes wichtig, nämlich die Frage, woran das Herz hängt, woran wir unser Herz hängen, was uns im Leben wichtig ist. Und da ist Jesus sehr konsequent und führt diesen Jüngling wirklich an diese Herzensfrage heran. Denn der Jüngling ist ja ein guter Mann. Er hält alle Gebote, die Gott ihm gesagt hat. Und trotzdem schaut Jesus ihm ins Herz und sagt: Was ist dein Punkt? Wo ist dein Herz nicht offen für mich und mein Handeln? Es geht nicht um reich zu sein oder nicht reich zu sein, sondern woran das Herz hängt. Und Jesus konnte das sehr spitz formulieren. In Matthäus 6, Vers 27 sagt er zum Beispiel: Niemand kann zwei Herren dienen. Wenn er dem einen dient, wird er den anderen missachten, und wenn er dem anderen dient, wird er wiederum den anderen missachten. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Man kann nicht Gott dienen und dem Besitz. Jesus führt es wirklich mit dieser spitzen Formulierung sehr zugespitzt auf genau diese Frage. Woran hängt dein Herz? Wem dienst du? Wenn wir also über unseren Umgang mit Geld reden, dann geht es nicht darum, ob du reich oder arm bist, ob du viel hast oder ob du wenig hast, ob du viel zu geben hast oder wenig zu geben hast, sondern Jesus fragt dich persönlich: Wie sieht eigentlich dein Herz aus? Wie sieht eigentlich dein Herz aus? Und er fragt dich: Was ist eigentlich Geld und was ist Reichtum für dich? Ist es Diener oder ist es Götze? Bestimmst du, was du tust mit dem, was du hast? Oder bestimmt das Streben nach mehr, mehr zu haben und mehr zu wollen, dein Leben? Und Jesus will uns helfen, den wahren Wert im Leben zu erkennen. Erinnern wir uns nochmal, Jesus möchte, dass wir erkennen, was wir für Menschen sein könnten, wie wir Leben in Fülle genießen. Und ich weiß, dass wir erzählt bekommen, dass Leben in Fülle dann möglich ist, wenn wir möglichst reich sind und möglichst viel Besitz haben. Und Jesus entlarvt das als Lüge. Ich möchte euch die Geschichte von einem erfolgreichen Manager erzählen. Er hatte sich selbst mit eigenen Händen eine Firma aufgebaut. Er hatte eine schicke Familie, die sah nach außen hin super aus, eine hübsche Frau und zwei Kinder, die natürlich immer brav waren. Er hatte ein Kleinunternehmen in Deutschland und hat das echt mühsam aufgebaut. Und es hätte ihm reichen können. Aber dann hat er gemerkt, der Weg, den ich gehe, der macht mich glücklich. Der macht mich glücklich, immer mehr zu kriegen, immer mehr zu wollen. Und so hat er gearbeitet, nicht 40 Stunden, nicht 50, nicht 60, sondern 70 die Woche. Seine Kinder kamen zu ihm und haben gefragt, Papa, wann hast du Zeit für uns? Und er hat gesagt, später. Irgendwann habe ich genug verdient. Irgendwann habe ich genug. Irgendwann ist es in Ordnung. Seine Frau hat gefragt, wann verbringen wir mal Zeit miteinander? Und er hat gesagt, später. Und er wurde immer erfolgreicher und er wurde immer erfolgreicher und er hat immer mehr verdient. Und er hat immer gesagt, später. Eines Abends kommt seine Frau nach Hause und findet ihn am Schreibtisch. Aber er bewegt sich nicht mehr. Er ist tot. Und auf seinen Grabstein schreiben die Leute, die in seiner Firma unterwegs seien, erfolgreich. Die Nacht drauf kommt ein Engel vorbei und schreibt drunter, du Narr. Ein hartes Urteil. Ein wirklich hartes Urteil. Und ich weiß nicht, wie du diesen Manager sehen würdest. Vielleicht ist das auch das, wonach dein Herz strebt, immer mehr zu kriegen, immer reicher zu werden, weil wir dann denken, unsere Probleme im Leben würden abnehmen. Aber die biblische Sicht ist an dieser Stelle wirklich pointiert und fordert uns heraus. Denn alles, was wir in diesem Leben erwirtschaften, bekommt den Stempel vergänglich. Matthäus hat die folgenden Worte von Jesus gehört, wie er sagt, häuft keine Schätze auf der Erde an, wo Motten und Würmer sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie fressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ihr merkt, es geht Jesus nicht darum, uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Und ich hoffe, dass ich das mit dieser Predigt auch nicht tue. Mir geht es nicht darum, jemanden zu verurteilen, der reicher ist als ich. Mir geht es auch nicht darum, jemanden zu sagen, der ärmer ist als ich, du musst dich nur mehr anstrengen. Sondern es geht um das Herz und darum geht es Jesus hier. Häuft euch keine Schätze auf dieser Erde an, sondern Schätze im Himmel. Ich glaube, dass wir alle wissen, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Und ja, wir sind noch ganz gut da drin, uns eine gute Ausrede zu bauen, indem wir sagen, naja gut, ich schufte halt nicht für mich, sondern ich schufte für die zukünftigen Generationen, für meine Kinder und dann für die Enkelkinder, damit es denen gut geht. Aber für uns und unser Leben gilt, wir kommen nackt und wir gehen nackt. Und das ist die Weisheit, die Jesus uns weitergeben will. Häuft euch keine Schätze im Himmel an, sondern dort, wo ihr etwas erfahren und erleben werdet, was weit über dieses Leben hinausgeht. Ich finde super, dass Jesus, man merkt auch, dass er uns hier nicht verurteilen will, indem er nämlich nicht sagt, ihr seid doof, habt keine Ahnung, ihr macht einen Fehler, sondern er sagt gleich, worauf es dann ankommt. Er sagt, häuft euch Schätze im Himmel an. Häuft euch Schätze im Himmel an. Hier kann man einen ganz großen Fehler machen, der einfach in die falsche Richtung führt. Jesus geht es nicht hier darum, dass wir uns irgendwie das Reich Gottes verdienen könnten. Ja, er meint nicht damit, häuft euch Schätze im Himmel an, ja, also möglichst fromm sein, möglichst alles Geld weggeben in Reich Gottes und dann verdient ihr euch den Himmel. Das meint er hier überhaupt nicht. Wir können uns nicht den Himmel verdienen, es geht nicht um ein Ticket ins Jenseits. Dieses Ticket hat Jesus Christus schon längst gelöst, darum geht es hier nicht. Aber es geht um einen Geheimtipp, den Jesus für uns hat. Den Geheimtipp, wie wir ein glückliches, zufriedenes, gelingendes Leben führen. Jesus ist so ein bisschen wie der Börsenbroker, der sagt, zu dem man kommt und der sagt, sag mal, hast du einen Geheimtipp, wie ich wirklich reich werden kann? Und Jesus sagt, klar, ich habe einen Geheimtipp für dich. Dieser Geheimtipp, der heißt Reich Gottes. Denn du wirst in etwas investieren, was tiefer geht als nur diese Zeit auf der Erde. Es gibt Dinge, die auf dieser Erde schon nach Gottes Willen laufen. Es gibt Orte, wo schon passiert, wo das wahr wird, dass dort passiert, was Gott möchte. Es gibt Beziehungen, in denen das Reich Gottes auf Erden, Gottes Ideen Raum gewinnen. Es gibt Ideen auf dieser Welt, wo Niedergedrückte getröstet werden, wo Armen geholfen wird, wo Kinder Hoffnung auf eine gute Zukunft bekommen. Und ich meine das nicht finanziell, sondern an Seele, Körper und Geist. Wo Menschen herausgerettet werden aus unheilvollen Beziehungen. Wo Gemeinschaft wächst und Vereinzelungen überwunden wird. Wo Menschen ihre Begabungen entdecken und zum Wohl aller einsetzen. Wo unabhängige Menschen froh werden, weil sie Gott anbeten. Wo Menschen dahin verwandelt werden in das Bild, wie Gott sie gedacht hat. Das ist Jesus' Geheimtipp. Das ist Reich Gottes. Und Achtung für alle, die hier in die Friedenskirche gehen. Ich rede hier nicht nur über unsere Gemeinde. Predigten über Geld, die gehen ja häufig so, du sollst mehr geben, du sollst mehr abgeben von dem, was du hast, gibt es in die Gemeinde, weil dann geht es der Gemeinde gut. Und das meine ich nicht. Das ist hier keine Werbepredigt für die Kirche. Es gibt viele, viele, viele Orte, wo genau das passiert. Wo dieser Geheimtipp Reich Gottes sich Bahn bricht. Dort, wo Dinge nach Gottes Willen laufen, wo Niedergedrückte getröstet werden, Armen geholfen wird, Kindern Hoffnung auf eine gute Zukunft bekommen. Helfen im Ahrtal ist Bauen an Reich Gottes. Menschen zu helfen in Ingelheim, ihre Bestimmung zu finden, ist Bauen am Reich Gottes. Wir tun das alles in der Perspektive Gottes, mit Gottes Ideen, aber das ist Reich Gottes. Wo wir anderen Menschen helfen, aus unheilvollen Beziehungen frei zu werden, das ist Reich Gottes. Wo wir Menschen einladen, mit uns Gemeinschaft zu erleben, das ist Reich Gottes. Und wo wir helfen, dass Menschen ihre Gaben entdecken oder auch wir selbst unsere Gaben entdecken und zum Wohl aller einsetzen, zu Gottes Ehre, das ist Reich Gottes. Überall dort, wo die Frage gestellt wird, wie ehrt das Gott und wie dient das dem Nächsten, das ist Reich Gottes. Und ihr Lieben, das Geheimnis ist, dass das nicht kaputt geht. Niemals. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So beten wir. Und das ist das Entscheidende. Nicht, dass wir beten, denn dein ist das Reich und die Kraft. Amen. Sondern in Ewigkeit. Das kann nicht kaputt gehen, weil das weit über das hinausstrahlt, was wir in diesem Leben jemals erreichen könnten. Weil es eine Investition ist in Gottes geliebte Menschen und ihre Beziehung zu Gott. Ja, das Ticket zur Ewigkeit hat Jesus am Kreuz für uns gelöst. Wir sind Gerettete, wenn wir an Jesus Christus glauben. Man kann sich den Himmel nicht verdienen. Aber wir werden ein erfülltes Leben entdecken können. Ein hingegebenes Leben, wenn wir Gott die Ehre geben und den Menschen dienen. Und das auch mit unserem Geld und unserem Besitz. Und das kann nur passieren, wenn wir unser Herz weit machen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und diese Predigt hat nur ein einziges Ziel, dich zum Nachdenken zu bringen über dein Herz in Bezug auf Geld. Mehr möchte ich nicht von dir. Ich möchte nicht, dass du mehr gibst. Ich möchte nicht, dass du dich mehr investierst, sondern ich wünsche mir, dass du anfängst zu überlegen, woran dein Herz hängt. Und dich kritisch zu fragen, führt das zum Ziel? Führt das zu einem erfüllenden Leben? Ich möchte keine moralische Botschaft weitergeben, Gutes Geld verdienen ist weder Sünde und Armut ist auch nicht das bessere Leben. Es geht um die Veränderung unserer Einstellung. Denn es ändert sich alles, wenn das Herz aufgeht, wenn es unsere Leidenschaft entfacht. Wenn ich sagen kann, Reich Gottes, da bin ich dabei. Ich darf mitmachen. Gott hat einen Auftrag für diese Welt, ihm die Ehre zu geben und den Menschen zu dienen. Und was ich hier im Auftrag Gottes tue, das hat Bestand über mich hinaus. Und das Krasse ist, was dann passieren wird, ist, dass wir lernen, großzügig und weitherzig zu werden. Das glaube ich, weil ich glaube, wir nicht anders können, als die Augen des Herzens aufgemacht zu bekommen für Gottes Handeln in dieser Welt und das, was er vorhat. Es gibt gute Übungen dafür in der Bibel, die ich euch vorstellen möchte. Gute Übungen, die schon ganz alt sind, die Gott mit seiner Gemeinde gegangen ist. In der Gemeinde reden wir ja häufig über den Zehnten. Für die, die nicht so oft hier in die Gemeinde gehen. Der Zehnte ist das, was man abgibt von dem, was man bekommt. Also sprich, ich verdiene 1.000 Euro, ich gebe 100 Euro in die Gemeinde an Gott. Das ist so ein Training, eine Idee Gottes für die Großzügigkeit. Christliche Gemeinden, gerade die Freikirchen, haben sich meiner Meinung nach aber zu stark auf den Zehnten fokussiert. Denn wenn ich in der Bibel lese, dann gibt es noch deutlich andere Übungen zusätzlich, die uns dabei helfen, großzügig zu werden. Es gibt eine zweite Idee, die Gott Israel mitgegeben hat, die Idee der ersten Früchte. Das sagt ganz einfach, dass egal was du Gutes bekommst, du gibst das, was du davon zuerst bekommst, also wenn du zum Beispiel Geld verdienst, dann gibst du zuerst an Gott das Beste. Oder wenn früher, das ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass wenn Bauern geerntet haben, dann haben die das Beste von ihrem Feld Gott gegeben. Für Gott das Beste, nicht die Reste. Ja? Früher gab es dafür eine große Parade in großer Dankbarkeit. Und auch wir wissen noch, woher das kommt, auch wenn dieser Brauch ein bisschen älter geworden ist. Wir feiern bald wieder Erntedankfest. Erntedankfest kommt genau aus diesem Gedanken. Für Gott das Beste, nicht die Reste. Wir geben ihm das Beste. Eine zweite Übung. Also, wenn du etwas bekommst, dann überleg, was du davon als erstes Gott abgeben kannst. Eine weitere Übung damals war, etwas auf dem Feld stehen zu lassen. Für die Witwen und die Waisen und die Armen. In der Pfalz kennt man das heute noch unter Stoppeln. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff kennt, aber früher auch, gerade nach der Zeit im Krieg, ist man auf die Felder gegangen und hat das aufgesammelt, was die Bauern liegen gelassen haben. Und die Bauern, die ein großes Herz hatten, die haben das mit Absicht liegen lassen. Die haben nicht irgendwie das vergessen, sondern die haben ganz bewusst einen Teil des Feldes stehen lassen, wo die Leute, die ärmer waren, sich das holen konnten. Also wenn du etwas kriegst und etwas verdienst, dann lass mit Absicht was übrig. Für die, die sich das nehmen kann. Du kannst dir selbst überlegen, wie du das anfangen willst, aber vielleicht, indem du einfach einen Teil deines Gehaltes nicht abrufst, sondern direkt an karitative Zwecke abgibst. Übung, Training für Großzügigkeit. Übrigens, das ist das einzige Gebot, das man durch Vergessen erfüllen kann. Das finde ich ganz witzig. Alle anderen Gebote, da muss man dran denken, aber das Gebot, das kann man einfach durch Vergessen erfüllen. Dann gab es die Idee, alle 7 Jahre die Schulden zu erlassen und den Schuldsklaven freizulassen. Alle 7 Jahre hat man sämtliche Schuldner entlassen aus ihrem Schuldenvertrag. Sag mal, wer schuldet dir eigentlich was? Vielleicht auch schon länger. Und kannst du nicht als Übung dein Herz aufmachen und zu sagen, du, ist okay. Schulden sind dir erlassen. Ich bin nicht darauf angewiesen. Fertig. Alle 50 Jahre ging jedes Stück Land wieder an seinen ursprünglichen Besitzer zurück. Das finde ich das Krasseste eigentlich von allen. Stell dir vor, ihr habt ein Haus gekauft und ein Haus gebaut und nach 50 Jahren sagt ihr, das Grundstück gehörte mal dir, jetzt ist es wieder deins. Mir fällt keine Übung für heute ein. Ihr könnt ihr mal überlegen, vielleicht fällt euch was ein. Was wir merken ist, sowohl der Zehnte als auch alle anderen Gebote, die das Volk Israel damals bekommen hat, da ging es Gott nicht darum, mechanisch Gesetze zu erfüllen, sondern es ging darum, das Herz weit zu machen. Und es ging ihm um die Freude, In meinen Grenzen darf ich fröhlich geben. Und das ist, worum es geht. Das ist die Frage für diesen heutigen Sonntag, für die kommende Woche vielleicht auch für dich, dass wir lernen, unsere Herzen, dass mit unserem Herzen unseren Besitz zu lenken und nicht, dass unser Besitz unser Herz lenkt. Und die Frage, die ich dir stellen möchte für die nächste Woche, und ich möchte sie dir ohne Verurteilung, ohne einen Anspruch, ohne irgendwas stellen, sondern einfach, damit du das für dich überprüfen kannst. Die Frage, wie ist es bei dir? Hand aufs Herz. Was sagt dein Herz? Wie stehst du zum Besitz? Lenkt es dich oder lenkst du es? Möchtest du lernen, großzügig zu sein, Leben in Fülle zu haben, das Herz frei zu machen vom Ballast, neu aufzurichten auf das Reich Gottes? Ein jeder von uns fängt dort an, Großzügigkeit und Reich Gottes zu investieren, dort zu leben, wo wir gerade sind. Und ich bin an einer ganz anderen Stelle als du. Wir sind beides Doppelverdiener, wir verdienen gut Geld. Und wir sind immer wieder herausgefordert, uns zu fragen, meine Frau und ich, bestimmt das Geld uns oder bestimmen wir das Geld? Wohin geben wir gern? Was sind Dinge, in die wir gern investieren? Vielleicht hast du nicht viel Geld. Trotzdem darfst du dir überlegen, wie du dein Herz weiten kannst und Gott zur Verfügung stellen. Ich wünsche dir diesen Segen, der daraus fließt. Ich wünsche dir, dass du merkst, dass wenn du dein Herz öffnest und dir ehrlich diese Frage stellst, wie ist es eigentlich bei mir? Dass du erlebst, dass das Reich Gottes etwas ganz anderes ist, eine ganz andere Freude und ein ganz anderer Friede als das, was uns in dieser Welt versprochen wird, nämlich dass Geld glücklich macht. Ich wünsche dir diese Erfahrung. Ich wünsche dir, dass der Schmerz darüber vielleicht auch zu erkennen, dass das bisher nicht so war, nicht zu groß ist. Und ich wünsche dir den Mut, dich und dein Herz neu aufzurichten auf Gottes Idee von dieser Welt. Amen.